HR3. Bärbel Schäfer live.
Am Dienstag war Weltpremiere des neuen Bond-Films Skyfall in London. Sogar die Royals waren im Kino. Und ich bin jetzt verbunden mit unserem HR3 Bond-Girl in London, Barbara Wesel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Na, Zeitumstellung gut verkraftet?
Jetzt gerade eben, aber doch ein bisschen schlagartig, muss ich sagen. Obwohl man es ja weiß und abends denkt, morgen früh musst du daran denken, aber nein, man schläft und schläft so vor sich hin.
So,
jetzt, aber jetzt bin ich ganz munter.
Genau, weil wir widmen uns jetzt einem attraktiven Mann, der einen neuen Auftrag hat, seiner Majestät. Sie sind in London und haben mitbekommen, waren die Royals im Kino so richtig mit Popcorn und Chips und Nachos?
Naja, das zeigen die natürlich nicht. Und es war außerdem eine feine Premiere. Daniel Craig, der Bonddarsteller, hat ja gesagt, das sei nun einfach die schickste Premiere seines Lebens. Die Herren im Smoking und die Damen in Abendkleidern. Mhm. Insofern war Charles Angebetete auch im dunkelblauer, abendlicher Samt, so mit Aufschlägen und tralala, also ziemlich royal. Und wenn die dann unterm Sitz vielleicht eine Tüte Nachos versteckt hatten, dann darf das keiner sehen. Ich meine, sie ist ein bisschen füllig. Insofern würde ich sagen, garantiert nascht sie hin und wieder mal an was. Aber es wird natürlich nicht gezeigt. Dann würde die Presse nämlich irgendwie sich lustig machen.
Aber James Bond, das kann ich mir vorstellen, ist doch sicherlich der absolute Kinoheld weltweit. Aber auch ganz besonders bei den Briten. Ist er also eine Art Nationalheld?
Absolut. Es ist wirklich im Moment hier eine Feier der Britishness. Wir hatten ja im Frühjahr den 50. Wir hatten das Thronjubiläum der Queen und jetzt den 50. Bond. Und beides sind natürlich Gelegenheiten zu sagen, wir Briten sind doch irgendwie besonders. Ne? Man kann ja nicht mehr laut sagen, dass sie finden, sie seien irgendwie besser und toller und größer als andere Völker. Ist ja auch nicht mehr so wirklich so. Aber sie fühlen sich schon noch besonders. Das ist eine kulturelle Frage. Das hat mit den vergangenen Kolonien zu tun, aber eben auch mit dem Stil. Und Bond ist natürlich sozusagen die Britishness des 21. Jahrhunderts.
Also was ist denn an ihm so besonders britisch? Ich meine, die Londoner haben uns natürlich auch eine fantastische Sommer mit den perfekt organisierten und sehr freundlichen Olympischen Spielen präsentiert. Aber was ist an James Bond besonders britisch?
Na, zum einen so die Coolness, so ein bisschen das Understatement. Ne? Also auch wenn es weh tut, er zeigt ja nie was. In diesem Film in dem neuen hat er auch wieder ganz besonders Gelegenheit, das zu demonstrieren. Der fängt ja damit an, dass er zunächst mal quasi tot ist. Ne? Natürlich nicht wirklich tot ist, sonst hätten wir keinen Film und es wäre ja tief traurig. Aber er zeigt sozusagen zunächst ja immer nichts unter dieser abgehärteten Fassade. Das ist irgendwie sehr britisch. Er ist irgendwie gleichzeitig, aber weil es ja halt nicht mehr so ein altmodischer Bond ist, wie früher noch mit Sean Connery, er ist gleichzeitig irgendwie auch draufgängerisch. Also man denkt schon, das könnte auch einer von den Typen sein, die sich Freitagabend vorm Pub schlagen, wenn sie einer schräg ankommt.
Und das in einem Tom Ford-Anzug.
Das ist ja das Besondere. Ne? Nur James Bond trägt Tom Ford-Anzüge sehr, sehr scharf geschnitten, sehr scharf geschnitten. Die Dinger müssen irgendwie mit elastischem Faden genäht sein, denn bei allen Schlägereien und Prügeleien sozusagen auf Eisenbahn, fahrenden Eisenbahnwaggons, diese Szene soll er übrigens selbst gedreht haben, die war nicht gestuntet, behalten die Anzüge. Also das ist ein Wunder, würde ich sagen. Wir müssen mal mit Tom Ford reden,
auf jeden
wie er das
Fall
gemacht hat.
Nun haben die Weather Girls uns das ja prophezeit. Ja, it's raining, man. Und jetzt hatten wir erst den Mann, der ja vom Himmel fiel, hier Felix Baumgartner. James Bond fällt jetzt in Skyfall auch von oben runter. Aber es gibt ja auch in dem neuen James Bond eine wunderbare britische Schauspielerin, die seine Chefin spielt. Ja, Judi Dench mit 77 spielt sie die Chefin M. Wie ist es denn mit ihr gewesen bei der Premiere? Gibt es da besondere Geschichten?
Sie liebt sozusagen diese Bond-Serie, weil die natürlich sie in ihrem Alter, muss man schon sagen, als Schauspielerin trotzdem, also sonst kannst du ja noch Shakespeares Mütter spielen oder so. Ne? Aber sie bleibt quasi immer noch vorne. Sie gilt immer noch als cool, als irgendwie toll und besonders. Insofern liebt sie das. Und außerdem hat sie hier eine größere Rolle in diesem Film als in den vergangenen. Also es sind nicht nur diese Miniszenen, wo sie auftaucht und Bond dann sagt, you go to Korea oder bei You Go to Hong Kong, sondern sie spielt hier wirklich eine Rolle. Es dreht sich um sie. Sie hat angeblich einen Memory Stick oder irgendein Device verloren, wo die Namen sämtlicher britischer Geheimagenten drauf sind. Der britische Geheimdienst wird attackiert von einem Bösewicht, dem neuen Javier Bardem spielt. Den sieht großartig aus. Mit solchen Julian Assange-Haaren, bevor die abgeschnitten hat. Also so richtig Gelb-Gold. Wunderbar, schräg und schon sehr 21. Jahrhundert, weil es eben hier auch um einen Cyberangriff geht. Das Ganze modernisiert und trotzdem mit Judi Dench. Also das verbindet quasi die Vergangenheit, die Mutter des Geheimdienstes, ne, ältere Lady, mit der Moderne, mit dem Heute. Und das ist schon ganz witzig und natürlich vor allem außerordentlich schräg. Und das Schräge wiederum ist auch das Britische daran.
Aber
das ist das, was hier so beliebt ist.
Kann man ja der Produzentin Barbara Broccoli eigentlich nur gratulieren, denn die hat uns ja diesen Doppel-00-Agenten Daniel Craig und auch Judi Dench jetzt in der Kombination auch so zusammengeführt. Und es gibt ja diese Anekdote, dass bei Judi Dench bei den Proben, ja, bei Dreharbeiten soll ihr Handy geklingelt haben und die ganze Crew stand drumherum. Und jetzt raten Sie mal, Frau Wesel, was die für eine Handymelodie hat.
Na, da müssen wir nicht lange warten, ne, oder?
James
das war eine ganz einfache Frage, Bärbel. Das war eine einfache
Ach,
Frage.
Zu einfach.
Mensch,
noch
eine Frage. Zu einfach, zu
okay,
einfach.
Okay, sagt der wahre, der echte britische Geheimdienst eigentlich irgendwas zu diesem Film?
Ganz Nein, kurz, aber was außerordentlich lustig ist, erscheinen seit einigen Tagen hier Anzeigen, riesige ganzseitige Zeitungsanzeigen mit Werbung, bewerben Sie sich beim Geheimdienst. Und da gibt es Anspielungen auf Bond drin, nach dem Motto, wer glaubt, das seien alles rasende Autos und Verfolgungsjagden in exotischen Orten, der irrt natürlich. Manchmal kommt sowas natürlich vor, aber doch eher selten. Die meisten Geheimagenten arbeiten am Schreibtisch. Mein Gott, wie enttäuschend. Aber trotzdem eigentlich witzig, das Timing, ausgerechnet diese Werbeanzeigen zum Beginn des neuen Bond.
Also ich merke immer noch, Sie haben einen wunderbaren, tollen Job in London. Ja, immer wieder gute
Absolut.
Themen, wenn wir beide miteinander sprechen. Genießen Sie den Sonntag und vielleicht heute Abend ins Kino nochmal sich den neuen James Bond anschauen.
Nochmal.
Tschüss, Barbara Wesel, Gruß nach London.
Bye. Tschüss.
Professor Werner Greve ist Psychologe, aber ich behaupte jetzt auch mal James Bond Film. Denn wer in der ersten Woche sich dreimal den Film anschaut, der muss James Bond lieben. Und dann ist das vielleicht auch gleich ein Grund, dass man ein Buch über ihn schreibt. James Bond 007, Agent des Zeitgeistes. Guten Morgen, Professor
Guten
Greve.
Morgen.
Stimmt das? Dreimal in der ersten Woche gucken sich den neuen James Bond an?
Ich habe es jedenfalls vor. Mal sehen, ob die Zeit reicht. Jedenfalls schnell hintereinander.
Mit wem gehen Sie denn rein? Mit Zettel und Stift? Oder?
Das erste Mal mit meiner Frau. Und das erste Mal gucke ich den auch nur zum Vergnügen und genieße einfach die Spannung oder die neuen Szenen oder sowas.
Und dann wird tatsächlich gearbeitet. Denn eines Ihrer Forschungsschwerpunkte ist ja die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne. Lassen Sie uns doch mal einen Blick werfen auf James Bond. Angenommen, der läge auf Ihrer Couch. Was ist denn das für ein Mann, ein moderner Mann?
Ich würde vor allem sagen, ein ziemlich uninteressanter Mann. Also jedenfalls für einen Psychologen gibt es.
Bitte enttäuschen Sie nicht Millionen von Frauen weltweit.
Naja, das, was die daran interessant finden, das ist ja für den Psychologen vielleicht nicht so interessant. Jedenfalls hat er nicht so viel Profil. Er tut immer dieselben Sachen, er trinkt zu viel, er ist ein bisschen aggressiv, selten differenziert im Gespräch. Das ist nicht der Mann, den wir heiraten wollen.
Okay, aber ich glaube, viele sind mit solchen Männern dann doch verheiratet. Andererseits muss man doch mal sagen, ist er, ich will jetzt mal für James Bond sprechen, ja? Er lässt sich ein auf eine hohe Flexibilität am Arbeitsplatz, er garantiert Mobilität, er nörgelt nicht bei langen Arbeitszeiten. Okay, der Mann ist bindungsarm, aber er ist eben auch ein Arbeitstier, was bis zum Äußersten geht.
Auf jeden Fall. Also für einen Chef ist er ein interessanter Mitarbeiter, jedenfalls bei der Sorte Job, die er hat. Das ist ganz klar. Ich habe mich ja nur gefragt, ob er sozusagen der richtige Ehepartner ist. Was so die Treue angeht zum Beispiel, wäre mir ja auch nicht ganz sicher.
Warum sind denn viele dennoch weltweit ein Fan dieser Filmreihe?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Gründe. Wenn ich ganz genau wüsste, wie man es macht, würde ich ja selber Filme drehen, statt Psychologie zu unterrichten.
Die Rechte liegen aber bei Barbara Broccoli.
Genau. Dann würde ich eine andere Figur erfinden, Harry Potter oder so. Nein, aber ich glaube, was sehr, sehr gut gelungen ist, dass er über diese 50 Jahre genau immer in den Moment passt. Also das ist ja die zentrale These, die mich beschäftigt hat seit langer Zeit, dass er irgendwie es schafft, sich so zu wandeln, dass man ihn einerseits wiedererkennt, also es ist eben Bond und nicht Jason Bourne oder Ethan Hunt oder irgendeiner von denen. Und trotzdem ist es ein anderer Bond, einer, der ins 21. Jahrhundert oder in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts passt oder wie auch immer. Und ich glaube, das haben nicht viele von den anderen Figuren geschafft.
Aber dazu scheint ja es so, sozusagen eine Art Bond-Formel zu geben. Denn James Bond gibt es ja seit 1953 als Romanfigur, seit 1962 als Film, lebt er im Film. Ja. Also was muss denn als Formel in einem 007-Film enthalten sein?
Erstaunlich viele Sachen. Wenn man erstmal anfängt, genauer hinzugucken, merkt man, dass die sich unglaublich ähnlich sind. Also es gibt einen sehr festgelegten Handlungsablauf. Ganz am Anfang kommt irgendeine Einstiegsszene, dann kommt der Auftrag vom Chef, dann kommt der Flirt mit der Sekretärin, dann trifft er irgendeinen sehr, sehr netten Verbündeten, der dann relativ bald danach stirbt, sodass er auch ein persönliches Motiv hat, dann kommt der erste Kampf mit den Untergebenen des Gegners und so weiter und so weiter. Über den ganzen Film, das kann man in jedem Film immer wieder sehen. Es gibt so stereotype Formeln, wir alle kennen diese Sachen, geschüttelt, nicht gerührt oder mein Name ist Bond, James Bond. Lauter so Sachen, die in jedem Film so oder ganz leicht abgewandelt wiederkommen, sodass man ganz genau weiß, ah ja, das ist wieder ein typischer Bond.
Also die Rituale, Entschuldigung, sind auch für uns als Zuschauer dann letztendlich wichtig. Es gibt eben immer wieder auch einen Komplott, es gibt am Ende Gut und Böse und es gibt den großen Showdown. Aber es gibt auch die Bond-Girls, die ja jetzt eigentlich Bond-Frauen heißen. Ändert sich denn das bei denen oder sind das auch moderne Frauen geworden?
Zwei Sachen sind glaube ich, wichtig. Das eine ist natürlich, gibt es auch da wieder Elemente in der Formel. Am Ende muss sie O. James sagen und in seine Arme liegen, das ist ganz klar. Das gehört zur Formel. Aber andererseits haben sich die Frauen ganz, ganz eindrucksvoll gewandelt. Also in den 60er Jahren waren das sehr, sehr ungebildete Frauen. Also Ursula Andress, die allererste in Dr. No, die war Muschelsammlerin und sonst gar nichts. Und alles macht er. In den 70er Jahren, vor allem Ende der 70er Jahre, waren das wirklich hoch ausgebildete Kolleginnen, komplett auf Augenhöhe. 79 ist die Partnerin sogar promoviert, was Bond ja nicht ist. Also mindestens auf Augenhöhe, schlagfertig und witzig. In den 80ern geht es wieder zurück. Da spielt die Cello und ist ansonsten ziemlich dämlich. Und er macht wieder alles. Fährt das Auto, macht die Ansagen, löst den Fall. Erst späte 90er kommt dann wieder sowas wie Agentinnenkollegen auf Augenhöhe. Jetzt im 21. Jahrhundert muss man mal abwarten. Vesper Lindt in 2006, Casino Royale, war sehr schlagfertig, professionell nicht auf Augenhöhe. Aber die letzte war schon wieder nicht mehr so stark. Ich bin sehr neugierig, wie es diesmal sein wird.
Also das heißt, Sie haben den neuen Film auch noch nicht gesehen. Glauben Sie denn, ganz kurz zum Schluss, Professor Grewe, haben die Filme eine Moral? Ist das wichtig?
Ich glaube, es ist wirklich spannend, sich anzugucken, dass die Moral sich sehr geändert hat. Am Anfang wird sehr kaltblütig gemordet in den 60ern. In den 80ern sehr viele gerunzelte Stirn mit Begründung und Legitimation. Jetzt zuletzt wieder sehr, sehr kaltblütig bei Daniel Craig. Und auch die Frage, was uns das jetzt über unsere Jetztzeit sagt.
Und Sie haben ein Buch dazu geschrieben. Das heißt James Bond, ganz klar, 007, Agent des Zeitgeistes. Also jedem, der sich damit etwas mehr beschäftigen möchte, sei dieses Buch empfohlen. Grewe, Werner Grewe, danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und wie trinken Sie Ihren Martini?
Geschüttelt.
Warum nicht gerührt?
Weil es dann beim ersten Schluck besser schmeckt.
Okay, danke. Tschüss, viel Spaß beim Gucken. Ja, und ich freue mich jetzt im Rahmen unserer Sendung 50 Jahre im Dienste Ihrer Majestät, die verrückte Welt des James Bond, auf das Gespräch mit dem Schauspieler Ludger Pistor. Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, Weltpremiere für den neuen James Bond, für alle James Bond-Fans weltweit, Skyfall. Freuen sich schon drauf?
Ja, ich freue mich tierisch. Ich sehe mal alle wieder. Und es ist immer schön, wenn man alle Leute, die man mal früher gesehen hat, mal wieder sieht.
Ja, das sagen Sie so ganz entspannt. Aber vielleicht wissen das viele HR3-Hörer nicht, dass Sie ja mal selber in einem James Bond mitgespielt haben. 2006 war das.
2006, das war Casino Royale. Da habe ich den Schweizer Bankier Mendel gespielt, der das Geld bringt.
Und wie kommt man an eine Rolle für einen James-Bond-Film, Herr Pistor? Das müssen Sie uns erklären. Das ist ja ein wahnsinniges Ereignis und Erlebnis sicherlich für einen Schauspieler.
Ja, das war ein wahnsinniges Ereignis, weil ich halt immer in James Bond mitspielen wollte, schon als kleines Kind. Ich habe immer davon gesprochen, ach, das wäre mein größter Wunsch, mein James Bond mitzuspielen. Und die nehmen ja immer ganz gerne ein paar Deutschen rein, weil er auch irgendwie, da ist ja auch deutsche Filmförderung drin, da muss man auch mal ein paar Deutsche besetzen. Und dann war Casting in Berlin und dann habe ich mich da vorgestellt und so kam das.
Und glaubt man das erst, wenn die anrufen und sagen, wir möchten Sie gern casten für einen James Bond?
Nee, man glaubt es eher nicht. Ich stand in Indien am Strand und habe den Anruf gekriegt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es war aber so.
Also 3 Tage dann am Set, 3 Szenen hatten Sie. Das war, glaube ich, der erste James Bond für Daniel Craig. Haben Sie ihn dort erlebt? Gab es Begegnungen auch zwischen Ihnen beiden?
Ja, ja, die Begegnung, die gab es halt eben, weil wir zusammen gespielt haben. Und ganz hervorragender Kollege, ganz kollegial, ganz kumpelhaft halt eben, ohne Starallüren halt eben, ganz feiner Kerl. Ja, da trifft man morgens in der Garderobe und so und hält sein Schwätzchen und dann geht man ans Set und dann macht man's.
Wenn das alles so normal ist, diese Begegnung mit den internationalen Stars, sind denn sonst die Bedingungen, die Sie ja auch als Schauspieler hier in Deutschland erleben, vergleichbar mit denen bei so einer internationalen Produktion oder ist das schon ein bisschen mehr dabei?
Das ist schon ein bisschen exklusiver. Es ist halt so, dass James Bond im Grunde eine ganz eigene Klasse von Filmen darstellt. Das kann man also weder mit Deutschland noch mit anderen, auch internationalen Filmen kann man das vergleichen, weil Bond liefert einfach mehr. Die behandeln die Leute wie als ob man der König wäre. Also das ist alles im Fünf-Sterne-Bereich angesiedelt. Man hat eine persönliche Assistentin, man hat einen Unterhalter in der Garderobe. Ja, man hat einen Unterhalter in der Garderobe, der sich nur mit einem unterhält, damit man gut drauf ist.
Aha.
Ja.
So eine Art persönlichen weiblichen Comedian, ihr eigenes James Bond Girl.
Der Alter war männlich und die Assistentin am Set war weib. So war das. Also man hat einfach alles. Nicht?
Das heißt also, perfekte Garderobe, perfekte Assistenz, da muss man sich doch ein bisschen selber kneifen.
Ja, da muss man sich selber knacken. Die Garderobe wurde angefertigt von einem namhaften italienischen Herrenausstatter. Der sagte halt eben, schwierig, schwierig mit ihren langen Armen, das kriegen wir hin. Und so, und also das... Der kam halt ein bisschen später, Anzug, der kam halt kurz 2 Minuten vorm Dreh, aber das haben wir alles noch hingekriegt.
So, und jetzt gibt es ja die Legende, dass Sie für die Synchronisation für nur eines einzigen Wortes nach London First Class geflogen sind, mit all diesem Luxus wieder...
Ja, natürlich, klar. Ich wollte ein Wort synchronisieren. Das Wort heißt Hallo. Und da wird man halt aufs Feinste, auf First Class nach London geflogen. Dann in Heathrow steht dann kein VW-Bus, sondern es steht ein 600er Wagen aus dem deutschen Luxussegment und da steht ein Fahrer mit Uniform und Mütze daneben. Und den hat man dann den ganzen Tag.
So, und wenn man jetzt wieder den eigenen persönlichen Skyfall macht auf die Realität des deutschen Schauspielalltags, dann ist die Garderobe eher zugig und dort steht ein großer Bus, wo man mit allen Teamkollegen dann fahren muss?
Der steht aber auch bei internationalen Produktionen.
Okay.
Das hat mit Deutschland eigentlich wenig zu tun. James Bond, wie gesagt, ist eine ganz eigene Klasse. Das heißt, die haben Barbara Broccoli behandelt ihre Leute.
Das ist die Produzentin?
Die Produzentin, das ist die Tochter von Albert Broccoli die behandelt die Leute wie die Könige, ja. Und die ist auch immer selber am Drehort, die ist auch ständig da und sagt, brauchst du noch was, fehlt noch was, können wir noch was tun? Also, und man gibt da natürlich alles, das ist klar.
Also die hat sich ja mit diesem James Bond, sagen ja auch alle, auch so befreit aus den Fußstapfen ihres Vaters, die ja schon sehr groß und sehr erfolgreich waren. Sie macht das zusammen mit ihrem Stiefbruder. Aber nun haben Sie ja, Herr Pistor, auch in anderen internationalen Produktionen mitgespielt. Bei Schindlers Liste, X-Men, Inglourious Basterds. Und sind die Bedingungen dort genauso wunderbar?
Nein, die sind wunderbar, die sind schön, das ist alles gut, aber nochmal, James Bond ist eine eigene Klasse Film, die es so nicht noch einmal in der Welt gibt. Das heißt, alle Filme, man kann keine anderen Filme und keine anderen Drehbedingungen mit James Bond vergleichen. Das geht nicht.
Was lieben Sie denn an den James Bond Filmen? Weil Sie sagen, Sie sind es schon als kleiner Junge und dann mit dem Traum Schauspieler zu werden. Was ist Ihr Traum von James Bond?
Der Traum von James Bond ist halt eben die Sicherheit, die der Mann hat, dass ihm nichts passieren kann. Das hat mich immer fasziniert. Das war halt eben in den frühen Filmen, auch mit Sean Connery oder auch mit Roger Moore, die konnten ja schon irgendwie vor der Kreissäge liegen und da langsam drauf zufahren. Die wussten genau, die blieben locker, die blieben entspannt, ihnen kann nichts passieren. Und das hat mich an der Figur Bond immer fasziniert, dass dem Mann nichts passieren kann. Er kommt aus jeder Situation wieder raus und das finde ich toll.
Lieber Ludger Pistor, ich hoffe, dass sich die Produzentin wieder bei Ihnen melden wird, denn Sie sind ja als Schweizer Banker nicht gestorben. Ja, es gibt eine Chance für eine Rückkehr. Sagen Sie noch mal einmal ganz zum Schluss dieses teure Hallo, bevor ich Ihnen dann einen schönen Sonntag wünsche.
Hallo!
Perfekt, das ist ein First-Class-Flug wert. Tschüss, schöne Grüße!
Tschüss!
Ciao!
Tschüss.
Ja, ich bin jetzt im Gespräch mit Professor Metin Tolan und ich glaube, morgen sind ja hier die Herbstferien zu Ende. Er ist der Traum aller Physikschüler. Guten Morgen, Professor Tolan.
Ja, schönen guten Morgen, das ist nett gesagt.
Ja, wir werden das auch gleich lösen, das Geheimnis, warum Sie das sind. Unser Thema ist ja heute 50 Jahre im Dienste Ihrer Majestät, die verrückte Welt des James Bond. Und Sie testen mit Studenten als Physiker Bond-Szenen auf Realitätsansprüche. Jetzt kommt ja diese Woche der neue James-Bond-Film raus. Wann werden Sie sich den denn anschauen? Wissen Sie das schon?
Ja, ich gucke mir schon am Mittwoch die Vorpremiere hier in Dortmund an. In einem großen Kino gibt es die Vorpremiere und die gucke ich mir natürlich schon an. Das ist ja klar. Man muss ja gleich von Anfang an informiert sein.
Genau, damit Sie da nicht unvorbereitet sind und die Studenten nachher noch mehr wissen als Sie. Aber als Professor für experimentelle Physik an der TU in Dortmund, werden Sie den Film denn anders schauen als wir Laien, die immer nicht so gute Noten hatten in Physik?
Ja, zunächst natürlich nicht. Zunächst genieße ich James Bond wie jeder andere auch. Aber es ist schon so, dass wenn da eine Szene passiert, ein spektakulärer Stunt passiert, dann guckt man als Physiker sich das schon so an und fragt sich, naja, könnte das denn gehen oder unter welchen Bedingungen könnte das gehen? Und die kann man sich dann tatsächlich ganz häufig ausrechnen.
Also genau so etwas machen sie ja auch. Zum Beispiel in Casino Royale hat ja Daniel Craig gleich am Anfang diese unglaubliche Verfolgungsjagd mit irgendeinem der vielen Bösewichte ja wieder über Baustellen und Gerüste. Eine Verfolgungsjagd, die sie sich eben auch genauer angeschaut haben. Zu welchen Ergebnissen kommen sie denn dann als Physiker oder worauf achten sie?
Ja, man achtet da zum Beispiel darauf, wenn er von Kran zu Kran springt. Da springt er ja über die von Kran zu Kran in dieser Anfangsszene. Und da können Sie sich einfach nur mal überlegen, wenn er da runterspringt auf den anderen Kran und sich dann so gerade noch festhält, welche Kraft zum Beispiel auf seinen Arm wirkt. Denn er wird da ja relativ schnell abgebremst. Da kriegt man zum Beispiel raus, wenn er sich da wirklich so abbremsen könnte, also wenn man das genau so gedreht hätte, ohne irgendeinen Trick, dann müsste sein Arm immerhin ein Gewicht von 500 Kilo aushalten. Also Sie müssten da 500 Kilo dranhängen können und er müsste das immer noch aushalten. Das erscheint mir äußerst unwahrscheinlich. In Wirklichkeit, wenn Sie da von Kran zu Kran springen und sich gerade noch so mit dem Arm festhalten würden, dann würde sich vielleicht noch Ihr Arm festhalten, aber der Rest des Körpers würde halt weiter nach unten fallen.
Ja, auch nicht sehr angenehm.
Auch nicht sehr angenehm, aber Sie können daran schon umgekehrt wieder ausrechnen. James Bond hat ganz besondere Kräfte. Ja, also das wissen wir vielleicht schon, aber er hat da wirklich ganz besondere Kräfte, um das wirklich alles auszuhalten. Oder auch wenn er runterspringt, gilt das Gleiche. Wenn er nur von einem 5 Meter hohen Kran runterspringt und die Kräne da sind eigentlich noch höher, dann ist es so, wenn er landet, wäre es so, als wenn Sie ihm gleichzeitig noch 50 Zementsäcke zuschmeißen würden. Das ist die Kraft, die er aushalten muss, die seine Beine aushalten müssen, wenn er wirklich auf dem Boden aufkommt. Auch hier wieder erscheint er besonders stabile Gelenke zu haben. Der Normalbürger hat solche Gelenke sicher nicht. Aber bei Bond glauben wir das natürlich.
Also halten wir fest, James Bond ist doch etwas anders als wir alle. Ja, aber Sie sind ja offensichtlich da auch im Ansatz anders als andere Professoren. Warum helfen Ihnen im Unterricht und diese Szenen im Gespräch mit den Studenten? Warum nutzen Sie die als Brücke?
Erstmal natürlich, weil jeder James Bond kennt. Das ist eine Marke, die jeder kennt. Und da brauchen Sie nicht erst erklären, wer das überhaupt ist. Und jeder findet den auch gut. Ich kenne keinen, der sagt, James Bond finde ich nicht gut. Also das kommt auch noch als zweites dazu. Aber dann als nächstes noch, wir versuchen immer klarzumachen, dass die Physik etwas ist, was sich im Alltag abspielt. Zum Beispiel ist hier der Alltag eines Geheimagenten. Aber die Physik hat schon den Anspruch, nicht nur sozusagen das Weltall oder sowas zu beschreiben, sondern auch unseren ganz normalen Alltag. Und wenn man das begreift, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Bezug zu dem Fach, weil man plötzlich denkt, Mensch, das könnte ja zu was Nütze sein. Und das ist eigentlich das Ziel dahinter.
Also das ist letztendlich der Schlüssel. Welches ist denn Ihre technische beliebteste Spielerei?
Manchmal sind es die kleinen Sachen bei James Bond, also aus dem Film Leben und Sterben lassen. Da hat er so eine Uhr, mit der kann er einen Löffel über 1 Meter Entfernung anziehen. Ja, das ist der Löffel, mit dem sich M gerade seinen Tee umrührt. Und diese Uhr ist offensichtlich ein Elektromagnet, auch das kennt jeder. Aber wenn Sie sich dann mal ausrechnen, welcher Strom in dieser Uhr fließen müsste, damit dieser Löffel in 1 Meter Entfernung angezogen wird.
Dann wäre der Arm vielleicht schon.
Nein, da wäre nicht der Arm hin, sondern das ist ein Riesenstrom, der da fließt. Und dieser Strom würde die Uhr erhitzen. Die Uhr würde also warm werden im Betrieb. Das kennt man ja auch, dass man mit Strom Wärme erzeugen kann. Und diese Uhr würde ungefähr 400 Grad heiß werden. Das heißt, James Bond schaltet diese Uhr ein, der Löffel wird angezogen. Aber er ist offenbar in der Lage, diesen Schmerz, den man dann ja empfinden würde, wenn man da diese 400 Grad hätte, das wäre so, als wenn sie mit einer Hand auf eine Herdplatte fassen würden, da steckt er offenbar völlig weg, weil der verzieht in dieser Szene nicht mal das Gesicht. Und solche Sachen kann man dann halt ausrechnen, die natürlich auch ein bisschen zum Schmunzeln beitragen.
Allerdings, und da macht es doch eben auch Spaß, mit einem Physiker sich diesen Film dann anzuschauen. Ihr Buch heißt ja Geschüttelt, nicht gerührt, James Bond und die Physik. Geschüttelt und nicht gerührt, hat das eigentlich einen Grund?
Ja,
warum man schüttelt und nicht rührt?
Schauen Sie, selbst das können Sie physikalisch sich versuchen klarzumachen. Das muss man mit einem kleinen Augenzwinkern sehen, aber wenn Sie sich so ein Wodka Martini angucken, dann besteht der aus großen und kleinen Teilchen. Das sind so die unterschiedlichen Größen der Moleküle. Die großen Moleküle sind meistens für den Geschmack verantwortlich und die kleinen für die Wirkung. Und wenn Sie ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen schütteln, dann schlägt der sogenannte Paranuss-Effekt zu. Das ist so, dass dann die großen Teilchen, wie von Geisterhand, sich an der Oberfläche sammeln.
Aha.
Und jetzt müssen Sie bedenken, James Bond, ja, der weiß offenbar schon, wenn er sein Wodka-Martini bestellt. Er wird sowieso keine Zeit haben, den auszutrinken und hat sich deswegen den Geschmack an die Oberfläche schütteln lassen. Und da schlürft er ihn dann sozusagen ab und kann zum nächsten Abenteuer weiter.
Ah, weil der Mann so gehetzt ist. Und das ist so ein bisschen wie beim Müsli, ne? Wenn da auch immer die Rosinen und die anderen großen Beeren immer oben schwimmen und die anderen kleinen Teilchen sickern langsam so nach
das
unten durch.
Das ist genau der gleiche Effekt, den kenne ich nur nicht so, weil ich esse kein Müsli.
Okay, trotzdem werde ich jetzt jeden Morgen an Sie denken, Professor Metin, wenn ich mein Müsli esse und auch in den Film gehe. Vielen Dank, geschüttelt, nicht gerührt. Allen sei empfohlen, die morgen wieder in die Schule gehen, die keine Lust haben auf Physik. Ihr Buch, ja, James Bond und die Physik. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Danke, tschüss.
HR3, Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.